Hin und wieder gibt es Meldungen, da wird klar, der Lehrer, die Lehrerin, der Erzieher, die Erzieherin, das ist gar nicht der unverstümmelte Mensch, den die Kinder erwarten. Meldungen wie zum Beispiel, dass eine Leiterin eines Kindergartens und eine Erzieherin in Baden-Württemberg Kindern die Münder zugeklebt hat, mit Klebestreifen. Das Ganze in Wertheim und dagegen wurde ermittelt, wegen Körperverletzung im Amt, und die Ermittlungen wurden eingestellt, weil es angeblich keine körperliche Beeinträchtigung gegeben hätte, weil schlicht und ergreifend das Klebeband sich ja irgendwie auch wieder lösen ließ. Die beiden Frauen, also die Kindergärtnerin und die Erzieherin, haben bei verschiedenen Gelegenheiten die Münder von 4 Kindern immer wieder zugeklebt, weil sie geschrien haben. Die Kinder waren zwischen 3 und 6 Jahren alt. Und da erfahren sie dann im Kindergarten, schockhaft, vermutlich zum ersten Mal sowas wie Entfremdung. Überhaupt ja, der Kindergarten und vor allem auch die Schule, sowas wie der Prototyp einer gesellschaftlichen Entfremdung. Und hat man es dann schwer mit Versuchen einer Erziehung zur Mündigkeit. Über einen weiteren gescheiterten Versuch einer Erziehung zur Mündigkeit hat Arne Kellermann vor kurzem ein paar Worte verloren.
Iss auf, die Kinder in Afrika würden sich freuen, wenn sie überhaupt etwas zu essen hätten. Dieser Spruch als Erziehungsmittel ist unabhängig davon, ob er vom einzelnen Individuum tatsächlich gehört wurde, sowohl dem Inhalt als auch der Form nach Modell für die konstitutive Erfahrung heutigen Bewusstseins. Dem Inhalt nach, weil das Kind mit dem ersten Essen, das es nicht essen wollte, schon die Standortkonkurrenz ins Blut übergehen lassen musste. Die gut gemeinte, weil aufklärerisch gewollte Äußerung lässt das Kind primär inne werden, dass sofort jemand bereitstehen würde, um den eigenen Platz einzunehmen. Selbst die verständliche Unlust, sich nicht überfressen zu sollen, wird so schon zusammengelegt mit dem Hass auf diejenigen, die die eigene Unlust, den eigenen Widerwillen sofort ausnutzen würden, um den gar nicht so lustvollen Platz wegzunehmen. Somit nistet sich die Kälte, die es doch abzuschaffen gelte, an genau der Stelle ein, wo Einfühlung und Mitleid geweckt werden sollte. Der gegenwärtige gesellschaftliche Zustand hat sich aufgespreizt zu einer Hölle, in der trotz der Existenz von unübersehbarem materiellen Reichtum noch Menschen verhungern und im Elend vegetieren müssen. In einem Zustand, für dessen Überfluss ganze Landstriche verwüstet werden und grausamste Bandenherrschaft aufrechterhalten bleibt, um die Warenströme abzusichern. Das gesellschaftliche Verhältnis, das in China dafür sorgt, dass 200 Millionen Menschen auf ständiger Wanderschaft sind, die es ihnen versagt, ein halbwegs menschenwürdiges oder auch nur kontinuierliches Leben zu führen und die konkrete Arbeitssituation so hoffnungslos werden lässt, dass der Sprung von der Fabrik als Ausweg erscheint. Der Lauftext, der vor gut 20 Jahren bei Kinofilmen zwischen der Werbung lief und im 3-Sekunden-Takt verkündete, dass in der verstrichenen Zeit wieder ein Kind verhungert ist, hat zu laufen nicht aufgehört. Es ist damals schon ästhetisierend in eine Mahnung unter Kaufmahnungen untergegangen. Das Kind, was doch nur in einem Land vor unserer Zeit versinken wollte, sollte zugleich noch mitnehmen, dass der Traum von Befreiung in der Sekunde, in der es sich dem falschen Traum der Traumfabrik hingibt, unwiederbringlich zerstört wird. Denn wer soll auch nur eins der verhungerten Kinder wieder zurückholen? Während das Kind im Kino träumend gestellt wird, krepieren Kinder, wie es selbst eines ist, unter schrecklichsten leiblichen Qualen einen Hungertod. Dem Kind jedoch, das unter Bedingungen aufwächst, in der die Klage über den Tod der verhungernden Kinder schon nur noch ein Vorspann für die Unterhaltung und genauso unausweichlich wie das Auftreten der Eisverkäuferin zwischen der letzten Eiswerbung und dem Beginn des Hauptfilms erschien, merkt erst in dem historischen Augenblick, in dem sowohl die Eisverkäuferin wie jener Sterbespot verschwanden, wie glücklich es sein kann, sich mit diesem ganzen Kram nicht mehr beschäftigen zu müssen. Sich nun das Eis selbstverantwortlich am Verkaufsschalter zu besorgen und sich ebenso autonom mit dem Hunger auf der Welt zu beschäftigen, wann es dem Individuum eben passt, also nicht.
Ja, die Gesellschaft beruht auf der Verfolgung des eigenen Interesses gegen die Interessen aller anderen. Diese Erkenntnis kann zur Ohnmacht führen, eine Erkenntnis, die Arne Kellermann hier nochmal kurz verdeutlicht hat. Und wenn man sich dann der realen Ohnmacht stellt und der Frage stellt, wie kann man mit all dem Elend umgehen, gibt es Möglichkeiten. Eine ist, die eine Zeitschrift zu gründen. Das haben sich jedenfalls die Redakteurinnen der Zeitschrift Outside the Box gedacht.
Ja, wir haben die Zeitschrift vor so 5 Jahren etwa, vielleicht auch schon vor 6 Jahren gegründet. Damals mit dem Anliegen, dass feministische Kritik und Gesellschaftskritik zusammen gedacht werden müssen, zusammen in einem Heft behandelt werden sollten und eben nicht einfach nur Frauenfragen auf der einen Seite und kritische Theorie oder Gesellschaftskritik auf der anderen Seite sein sollten.
Ja, soweit eine Redakteurin der Zeitschrift Outside the Box. Die ist vor kurzem in der 4. Ausgabe erschienen. Thema da. Arbeit. Die ersten drei Ausgaben hatten zum Thema Emanzipation, Form und Gebärden, nun also Arbeit, in dieser feministischen Zeitschrift, in dieser materialistischen Zeitschrift. Und im Editorial der vierten Ausgabe findet sich etwas, was ich kurz hier zitieren möchte. Es soll nämlich in dieser Ausgabe darum gehen, Widersprüche und Zwänge offenzulegen. Es soll darum gehen, Arbeit auszuleuchten bis in den letzten feministischen Winkel. Und es soll auch um alle erdenklichen Ausprägungen der Angst gehen, nicht zu genügen. Zumindest diesen theoretisch die Stirn zu bieten und letztlich auch praktisch. Denn die Herausgabe der Zeitschrift, der Outside the Box, ist, so steht es im Editorial, in erster Linie das wahre Begehren zu kritisieren, was uns so müde macht.
Was uns müde macht, war, glaube ich, auch eine der Ausgangsfragen, warum es letztlich Arbeit geworden ist in der vierten Ausgabe. Und wir haben gerade in den letzten anderthalb Jahren, weil so lange hat es gedauert, mittlerweile diese Ausgabe rauszubringen, immer wieder gemerkt, dass es zum Beispiel gerade die Arbeit, also unsere eigene Arbeit in der Welt da draußen ist, die uns immer wieder von der Arbeit an der Outside, also von dem, was wir tatsächlich machen wollen, abhält. Was uns sonst müde macht, ist, glaube ich, der alltägliche Wahnsinn. Also Lohnarbeit, Studium, Dissertationen, Möglichkeiten, Stipendien zu bekommen oder nicht. Und immer wieder die Frage natürlich, was machen mit dem Leben neben der Outside?
Gerade wenn man diese vier Ausgaben nacheinander nennt, wie du das gemacht hast, dann ergibt sich da ja für uns ganz logische Abfolge von Themen, dass wir mit Emanzipation erstmal das formulieren wollten, was man mit einem Zeitschriftsprojekt dieser Art will. Und dass wir mit Form etwas behandelt haben, was klassischerweise nicht von linker Gesellschaftskritik so sehr in den Fokus genommen wird, aber was trotzdem zentral ist, also die Form der Kritik oder die Form der Auseinandersetzung mit der Welt. Dass wir mit Gebärden so ein ganz klassisch feministisches Thema genommen haben und eben jetzt festgestellt haben, okay, wir scheitern aber gerade daran, dass wir nicht die Zeit haben, dass wir nicht die Kraft haben, dass wir uns nicht mit den Dingen beschäftigen können, die wir eigentlich gerne behandeln würden im Alltag und miteinander in der Zeitschrift. Und so kam es eben zur klassisch gesellschaftskritischen Ausgabe Arbeit.
Ja, zwei Redakteurinnen der Zeitschrift Outside the Box hier bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben. Eine Zeitschrift, die vor einigen Tagen in der vierten Ausgabe erschienen ist. Thema da Arbeit und eine Zeitschrift, wo immer mal wieder darauf verwiesen wird, dass bei vielen feministischen Forderungen nichts anderes herauskommt als das, was im Kapitalismus sowieso recht ist. Dass alle verfügbare Arbeitskraft nämlich gleichermaßen verwertet wird. Auch darauf wird verwiesen, dass die ökonomische Entwicklung die bürgerlichen Geschlechterrollen mittlerweile überholt hat. Deswegen auch eine Renovierung des Geschlechterbildes und der tradierten Arbeitsteilung verlangt wird. Nun, vor einigen Tagen erschien die vierte Ausgabe genau mit diesem Thema, mit dem Thema Arbeit. Die vierte Ausgabe der Zeitschrift Outside the Box.
Gut, am Anfang der Ausgabenkonzeptionierung haben wir auch festgestellt, das Thema erschlägt uns, es ist so groß und das Thema nervt uns auch auf eine Weise, weil eben so viel dazu gesagt wurde. Also einige von uns hatten so den Eindruck, das Gefühl, dass man sich da gar nicht dagegen behaupten kann oder was man da überhaupt noch sagen sollte. Und dann gab es aber doch jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, lange Diskussionen zu dem Thema und dann hat sich das eigentlich so verselbstständigt, dass wir gemerkt haben, wir haben ja ein Begehren, was auszudrücken. Wir haben ja Dinge, die wir sagen wollen und anscheinend sind diese Dinge so noch nicht für uns präsent genug. Vielleicht nicht in der Aktualität, vielleicht nicht in den letzten Jahren, vielleicht nicht aus einem feministischen Blickwinkel, aber sie sind nicht zu oft gesagt worden.
Oder können vielleicht auch gar nicht oft genug gesagt werden. Ich glaube, wiederholen ist halt ja sicherlich eine Angst, die damit drinsteckt, aber eigentlich ist es ja auch eher ein Abarbeiten, das eben nicht nur in der Theoriearbeit erfolgt, sondern tatsächlich auch einfach in der ganzen Auseinandersetzung. Und was wir halt, wie gesagt, auch immer wieder gemerkt haben, ist halt, wie krass es in unser eigenes Leben reingeht. Also da eben auch von uns aus das Bedürfnis entstanden ist, eben damit rauszugehen und tatsächlich umzugehen.
Wenn man in die Ausgabe schaut, dann sind einige der Themen, mit denen wir uns beschäftigen, Interviewpartnerinnen oder Rezensionen auch auf Texte und Menschen, die eigentlich in den 70er, 80er Jahren präsenter waren oder da veröffentlicht haben, gerichtet. Und dadurch fällt ja einem schon auf, dass da eine Lücke ist, dass vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren gerade aus feministischer Perspektive da so eine Blaupause war.
Beziehungsweise halt sich fast immer wieder, gerade in feministischen Auseinandersetzungen, was die Thematik angeht, auf bestimmte Namen und bestimmte Auseinandersetzungen bezogen werden, die aber, wie Kimi schon gesagt hat, auch schon wieder relativ alt sind und halt auch immer wieder zu sehr ähnlichen Schlussfolgerungen kommen.
Und so sind dann tatsächlich sehr lesenswerte 160 Seiten entstanden, wo es gesellschaftskritische Artikel gibt, wo es künstlerische Auseinandersetzungen gibt, wo es Diskussionen und Gespräche gibt, Gespräche über die allgegenwärtigen Widersprüche und Zwänge, die dort thematisiert werden. Und so gibt es in der aktuellen Outside the Box eine theoretische und eine praktische Auseinandersetzung, nicht nur mit dem Feminismus. Der Vertrieb der Outside the Box ist am einfachsten übers Internet. Es gibt dafür natürlich eine Seite, am einfachsten zu finden, indem man die Suchmaschine des Vertrauens nach Outside the Box fragt. Die Adresse wäre outside.blogsport.de.